Dann möchte ich euch sehr herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag. Ich werde euch was über die Grundlagen von IPv6 erzählen im Zusammenhang mit IPOAC. Ich muss vorher einen kleinen Disclaimer machen. Der Vortrag ist vegan. Es wurde auf den Einsatz von Tieren und tierischen Erzeugnissen verzichtet. Das Tierwohl und die Rechte von Brieftauben insbesondere und anderen Flugtieren bleibt gewahrt. IPv6 ist ein sehr umfangreiches Thema, daher ist dieser Vortrag unvollständig und es ist ein interaktiver Vortrag. Das heißt, ich erwarte eure Mitarbeit. Ich halte mich in diesem Vortrag sehr an die geltenden RFCs, auch Request for Comments genannt. Die humorvollen habe ich, damit ihr nicht durcheinander kommt, in grün hervorgehoben. Ich habe einige Beispielbefehle dabei. Das, was in den eckigen Klammern steht, bitte entsprechend ersetzen, wenn ihr das auf euren eigenen Maschinen ausprobiert. Es gibt noch eine kleine Content-Note. Ihr müsst bedenken, dass Flugtiere Krankheiten bekommen können. Und nicht alle Flugtiere sind vegetarisch. Was werde ich mit euch machen? Ich werde euch als allererstes gleich mal erzählen, wer ich bin. Dann wird es eine Einführung in grundlegende Sachen zum Thema IPv6 geben. Ich werde euch erzählen, wie IPv6-Adressen aussehen. Ich werde auf unterschiedliche IPv6-Adressbereiche eingehen. Ich werde euch aber auch die Bedingungen für IPv6 und Brieftauben näher bringen. Es wird ein bisschen hands-on geben, wo ich euch ein paar Befehle hands-on zeige. Ich werde mit euch auf die IPv6-Header eingehen und ICMP insbesondere, aber auch die automatische Adresskonfiguration mittels Slack. Und dann wären wir eigentlich auch schon durch. Wer bin ich? Ich bin Susanne. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin seit fast 2 Jahren Fachinformatikerin für Systemintegration und arbeite beruflich sehr viel mit Ansible und Automatisierung. Ich bin seit ungefähr 2009 Linuxerin und gehöre zu den Hexen, LinuxWorks, der BLUG und auch der FSFE. Ich habe ein Handout erstellt, da findet ihr noch mal mehr Informationen, falls ihr noch weitere Informationen benötigt. Die könnt ihr euch aus meinem Repository gerne herunterladen. Aber warum eigentlich IPv6? Was sind denn so die Vorteile? Naja, wir haben endlich mal genug IP-Adressen, auch für IoT. Ihr müsst nämlich überlegen, dass es so ungefähr 5,3 Milliarden Internetbenutzer gibt und diese haben laut Statistiken ungefähr 3,6 Geräte pro Nutzer. IPv4 hat in der Originalarchitektur ungefähr 4,3 Milliarden Adressen. Das ist ein bisschen wenig. Diese Daten habe ich aus dem Cisco Annual Internet Report von 2020. Aber was ist denn das Besondere jetzt an IPv6? Naja, sie erlauben wieder eine reine End-to-End-Kommunikation. Sie sind hierarchisch aufgebaut bei der Adressvergabe und erlauben tatsächlich wieder einen geografischen Bezug. Es gibt keine umständlichen Adressübersetzungen mehr und eine einfachere Autokonfiguration der Adressen. Besonders muss ich erwähnen, dass sich das Routing verbessert hat durch tatsächliche Veränderungen im IP-Header. Und auch Quality of Service ist viel besser definiert. Und ganz zum Schluss, wir haben auch eine geringere Verschmutzung durch den Verzicht auf Brieftauben und anderen Flugtieren. Warum das so ist, werdet ihr im Laufe des Vortrags mitbekommen. Es gibt für IPv6 bestimmte Herausforderungen, Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das ist ganz genau spezifiziert seit 2019 und Das ist als allererstes, ihr müsst in der Lage sein, IPv6-Pakete, Entschuldigung, zu empfangen und zu senden. Es gibt ganz viele Voraussetzungen. Ich werde jetzt nur noch darauf eingehen, was wirklich Pflicht ist. Das ist zum einen die Präfixerkennung, Multicast, aber auch ICMP. Und darunter fällt dann Neighbor Unreachable Discovery, Duplicate Address Detection, Routererkennung und darunter halt das Router Advertisement und die Solicitation und die DNS-Option in dem Router Advertisement. Kleine Nebeninfo, Windows kann diese Option erst ab der Version 11 lesen. Pflicht ist auch halt die Pfaderkennung für MTU und die Größenerkennung und Stateless Outer Address Configuration. Das große Problem, wenn man anfängt mit IPv6 rumzuspielen, ist, man hat es aus irgendeinem Grund oftmals ausgeschaltet. Hier habe ich euch die entsprechenden Befehle mitgebracht, wie ihr sie wieder einschalten könnt. Bei allen Befehlen, die ich euch mitgebracht habe, werde ich mich auf die entsprechenden Kernel-Parameter, Systemd, Networkd und den Network Manager konzentrieren. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, das einzuschalten und viel mehr Möglichkeiten, auch mit IPv6 zu spielen, als ich hier vorstellen kann. Kommen wir nun zu IPOAC oder unseren Brieftauben im Bereich IPv6. Aber was ist eigentlich IPOAC? IPOAC ist IP over Area Carrier, ein IP-Transport mittels Brieftauben. Ich ordne euch das zeitlich mal so ein bisschen ein. Erstmals ist das in Erscheinung getreten 1990 im RFC 1149. Seit 1999 ist das Ganze auch Quality of Service fähig. Und mit 2011 gibt es eine Spezifizierung für IPv6. Wie sieht das denn jetzt aus, so ganz praktisch? Ihr nehmt euer IP-Paket, druckt es in hexadezimal auf Papierrollen aus, legt diese Rollen um die Beine eures Area Carriers und befestigt die Enden des Papiers mit Panzertape. Die Länge der Beine eures Area Carriers bestimmen dabei die Bandbreite. Das heißt, wenn ihr auf eine hohe Bandbreite sehr viel Wert legt, würde ich vielleicht einen Flamingo empfehlen. Bei dem Empfang eures Area Carriers müsst ihr dann vorsichtig das Panzertape von dem Area Carrier befreien und die Papierrolle wieder einscannen. Es gibt da so ein paar typische Probleme. Das erste ist instabile Übertragungswege. Es gibt da sowas wie Windverhältnisse. Es gibt auch ein erhöhtes Risiko durch das H5N1-Virus, auch Vogelgrippe genannt. Dabei müsst ihr natürlich sicherstellen, dass angemessene Erkennungs- und Quarantänemaßnahmen vorhanden sind. Ihr kennt das alle. Es sind ausschließlich Point-to-Point-Verbindungen für jeden Area Carrier möglich und es wird zu hohen Verspätungen kommen, bedingt durch wenig Durchflusshöhe auf niedrigen Höhenservice. Wie sieht jetzt eigentlich so eine IPv6-Adresse aus? Naja, es sind 128 Bit. Und zwar in hexadezimal dargestellt, das heißt 0 bis 9, A bis F. Und diese Buchstaben, die müsst ihr klein schreiben, sonst ist es keine gültige IPv6-Adresse, laut RFC. Ihr teilt das ein in 8 Blöcke, je 4 Hexadezimalzahlen und diese trennt ihr durch Doppelpunkt. Generell kann man sagen, so eine IPv6-Adresse hat einen Präfix und einen Interface-Identifier von jeweils 64 Bit. Jetzt wollt ihr noch eine Netzgröße dranhängen, das macht ihr mit der Zitre. Das Ganze würde zum Beispiel dann so aussehen. Das Ganze kann man abkürzen, weil so IPv6-Adressen sind ein bisschen lang. Das Erste, was man machen kann, ist alle führenden Nullen weglassen. Dann gibt es manchmal den Fakt, dass man Blöcke von Nullen hat. die kann man einfach durch Doppelpunkt, Doppelpunkt ersetzen. Es kommt auch vor, dass ihr mehrere Blöcke habt, die gleich lang sind. Da könnt ihr dann den ersten von links mit Doppelpunkt, Doppelpunkt ersetzen. Das ist so, ja, recommended zu tun, aber es ist nicht im RFC so spezifiziert. Ich würde euch nicht raten, beide zu ersetzen, weil dann könnte man die Adresse nicht mehr lesen. Jetzt seid ihr gefragt. Ich erwarte, dass ihr ratet, nicht, dass ihr es wisst. Wer von euch ist dafür, dass der Interface Identifier A nur nach EUI 64 Standard gebildet werden darf? Ich bitte um Handzeichen. Keiner. Okay. Wer sagt, dass B stimmen könnte? Entweder EUI 64 oder Privacy Extension. Ein paar Vereinzelte. Wer sagt, es ist alles Blödsinn, es gibt mehr als vier Methoden? Das sind viele. Wer ist für D? Es gibt genau drei nicht näher spezifizierte Methoden. Das sind auch ein paar. Ich löse das mal kurz auf. EUI 64 ist veraltet. Auch die Privacy Extension wird unter Linux nicht mehr verwendet. Es gibt tatsächlich mehr als vier Methoden, diesen Interface Identifier zu bilden. Und damit ist auch D raus. Um euch kurz, weil es ein paar Mal später noch vorkommt, zu erklären, wie das funktioniert mit dem EUI 64. Man nimmt die MAC-Adresse seines Gerätes und fügt in der Mitte FFFE ein und hat dann zum Beispiel so eine Adresse. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Genauer könnt ihr das in dem Handout nachlesen. Aber kommen wir mal zu dem modernen Zeug. Das ist zum einen semantisch undurchsichtige Interface-Identifier. Die werden aus dem Präfix, dem Interface-Namen, der Netzwerk-ID, der Duplicate Address Detection Counter und einem geheimen Schlüssel gebildet. Es hat bestimmte Vorteile. Ihr habt einen stabilen Interface-Identifier für jedes Subnetz. Die sind nicht vorhersagbar, sie sind nicht an die Hardware gebunden und für Serverdienste daher auch geeignet. Nachteil ist, so die Sicherstellung, dass es ein einzigartiger Interface-Identifier ist, ist halt schwierig. Wie der Secret Key aussehen soll, ist im RFC tatsächlich nicht spezifiziert und es kann zu einer Wartezeit bei der Generierung dieses Interface-Identifiers kommen. So ein statischer Interface-Identifier macht natürlich auch das Spoofing leichter. Wenn ihr das ausprobieren wollt, das ist seit 2015 im Linux-Kernel implementiert. Hier sind die entsprechenden Befehle. Dann gibt es relativ neu, seit 2021, noch den Temporary Address Extension. Das ist basically das, was ich euch vorhin erklärt habe. So, der Algorithmus ist gleich, nur dass halt die Zeit in Approach noch mit hinzugefügt werden. Und die Adressen haben eine sehr begrenzte Gültigkeit. Das hat Vorteile und Nachteile. Es ist halt auf jeden Fall für Endanwender gedacht und es sollte eigentlich die Default-Adresse sein. Es ist nicht auf globale Adressen begrenzt und so der bevorzugte Adresslebenszeitraum ist ein Tag. Maximale Gültigkeitszeitraum ist spezifiziert auf 2 Tage und es gibt genau 3 erlaubte Versuche, eine gültige Adresse zu bilden. Das hat natürlich einen Nachteil, nämlich ihr habt mehr Schwierigkeiten, ein Netzwerk zu administrieren. DNS wird sehr, sehr wichtig, also Auflösung von IP-Adressen in Namen und umgekehrt. Und Reverse DNS wird sehr erschwert, also wer von euch gerne mit Mail-Servern arbeitet, viel Spaß. Das ist auch bisher unter Linux noch nicht vollständig implementiert. Ich habe herausgefunden, dass es in OpenBSD als SlackD vollständig implementiert ist. Wie sieht das jetzt mit den Interface-Identifiern und unseren Brieftauben aus? Also EUI 64 und Privacy Extension, das ist nicht möglich, da halt bei unseren Brieftauben der Link-Layer, also die Sicherungsschicht im OSI-Schichtenmodell fehlen. Es gibt nämlich keine MAC-Adressen. Ich habe dann recherchiert, gibt es Lösungsmöglichkeiten und bin auf die Flying-Adressen gestoßen. Die sind definiert unter den Complex-Addressings. Das Problem ist, sie sind nicht näher spezifiziert. Also was halt im RFC steht, ist, dass sie benutzen die ICAO Class G Luftraum unterhalb der Wolken und sie könnten von unteren Layer-Technologien erwartet werden. Ich muss euch allerdings vorwarnen, wenn ihr jetzt sowas wie Enten, also Wasservögel einsetzen wollt, es könnte zu einer Verwechslungsgefahr mit Floating-Adressen kommen. Das sind Adressen, die befestigt ihr mit Panzertape an eurem Gerät und nein, es garantiert nicht, dass euer Gerät dann wasserdicht ist. Wie ist das jetzt mit den Semantically OQuack Interface Identifiern und den Temporary Address Extensions? Das wäre tatsächlich möglich, da diese Adressen von den MAC-Adressen unabhängig sind. Was gibt es für Adressbereiche? Es gibt zum einen Unicast. Unicast ist Kommunikation zwischen ganz genau zwei Teilnehmern. Nicht mehreren, sondern ganz genau zwei. Und da gibt es nochmal verschiedene Unterbereiche drin. Ich habe euch hier mal so eine Struktur mitgebracht. Das ist tatsächlich ungefähr so aufgebaut. Einfach mal zur Übersicht. Wir gehen da jetzt im Einzelnen durch. Das Erste, was euch bestimmt auch schon oft begegnet ist, das ist die Link-Local-Unicast-Adresse, LLA oder LLU auch genannt. Ihr erkennt sie immer daran, dass ihr eine IPv6-Adresse mit einem FE80-Präfix habt. Kommen ganz viele Nullbits und dann irgendwann euer Interface-Identifier. Die sind für geschlossene lokale Netzwerke gedacht, also euer LAN zu Hause zum Beispiel. Die werden immer erstellt, auch wenn euer Router kein IPv6 spricht oder kein Router angeschlossen ist. Es ist eine eindeutige Interface-Adresse und die ist für die automatische Adresskonfiguration gedacht. Es wird nicht in andere Netzwerke geroutet, diese Adresse. Das heißt, wenn ihr damit über Netzwerk springen wollt, vergesst das. Das wird nicht funktionieren. Bei IPv6 ist es tatsächlich so, es macht einen Unterschied, ob ihr mit einem Netzwerk über Ethernet oder übers WLAN verbunden seid. Das sind zwei verschiedene Netzwerke in IPv6. Deswegen ist die Netzwerkschnittstelle, auch Zone im IPv6 genannt, total wichtig. Und die müsst ihr mit angeben, wenn ihr so eine Adresse anpingt, und zwar mit Prozent einfach. Unter Linux ist das der Interface-Name, den kriegt ihr ganz einfach mit IP-Link raus. Dann gibt es die Unique-Local-Adressen. Die haben einen Präfix von FC bis FD. Aktuell werden aber nur aus dem FD Präfixadressen vergeben. Die sind für lokale, private Netzwerke. Sie sind halbwegs global eindeutig und die können in ein anderes definiertes Netz geroutet werden. Sie müssen nicht registriert werden, aber es gab bereits mehrere Versuche, die zu registrieren. Ich habe euch da mal einen Link mitgebracht. Und wenn jetzt Dual-Stack, also IPv4 und IPv6 einsetzt, dann werden diese Adressen nicht bevorzugt. Das hängt mit dem Happy Eyeballs Algorithm nach RFC 8305 zusammen, der dafür sorgt, dass spürbare Verzögerungen im Dual-Stack für den User reduziert werden. Ich habe lange überlegt, ist dieser RFC eigentlich ein April-Scherz oder nicht? Ist tatsächlich echt. Und es gibt halt auch eine Diskussion darüber, ob Unique-Local-Adressen überhaupt gebraucht werden. Dann gibt es ganz wichtig noch die globalen Unicast-Adressen. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Präfix ist nicht so genau spezifiziert. Was ich gefunden habe in den RFCs, ist halt tatsächlich, dass die ersten drei Bits des Präfix 0 sind, dass dann halt kein Interface Identifier erforderlich ist. Das kommt vor, wenn ihr IPv4 in IPv6 Adressen macht. Diese Adressen werden im Internet geroutet und es heißt, zumindest nach den RFCs, dass sie auch weltweit erreichbar sein sollen. Hier haben wir tatsächlich dann auch sowas wie eine Struktur. Die IANA vergibt in der Regel an RIPE oder ARIN zum Beispiel /23 IPv6 Adressen. Diese wiederum vergeben an euren Internet Service Provider /32 IPv6 Adressen. Und euer Internet Service Provider könnte euch ein /48 zur Verfügung stellen. Die meisten werden euch wahrscheinlich ein /64 zur Verfügung stellen und mehr Netzwerk nur gegen Aufpreis. Jetzt seid ihr wieder dran. Ihr dürft wieder raten. Und zwar möchte ich von euch wissen, seid ihr der Meinung, Broadcast ist auch in IPv6 vorhanden? Ich bitte um Handzeichen. Ganz wenige. Wie ist es mit B? In IPv6 gibt es nur Unicast, Multicast und Anycast. Wer ist da dafür? Das sind fast alle, würde ich sagen. Wie ist es mit C? Anycast ist genau das gleiche wie Broadcast. Wer ist da der Meinung? Keiner. Okay. Wie ist es mit D? Anycast wird für Load Balancing verwendet. Das sind einige wenige. Lösen wir das mal auf. Broadcast gibt es in IPv6 nicht. Es gibt halt Unicast, Multicast und Anycast. Dadurch ist, also Anycast ist nicht das gleiche wie Broadcast, wird nämlich für Load Balancing verwendet. Aber gucken wir uns das mal genauer an. Multicast-Adressen. Multicast-Adressen sprechen mit mehreren Teilnehmern. Die können ganze Gruppen von Adressen ansprechen. Es wird zwischen dauerhaften und dynamischen Adressen unterschieden und ein Gerät kann zu verschiedenen Multicast-Gruppen gehören. Wie die Adresse aufgebaut ist, habe ich euch da mitgebracht. Aber ich habe euch auch ein paar Beispiele mitgebracht. Was ihr hier seht, ist, dass ihr halt tatsächlich sehr spezifisch diese Multicast-Adressen verwenden könnt, um zum Beispiel alle Router, die nach dem RIPE-Protokoll fragen, arbeiten, anzusprechen. Oder alle Router in der Site oder alle DHCP-Server in der Site könnt ihr damit quasi ansprechen. Aber ihr könnt halt auch sagen, ihr wollt alle Geräte, die an dem Netzwerk angeschlossen sind. Das wäre tatsächlich die allererste. Dann gibt es noch Anycast-Adressen. Die können auf mehreren Interfaces konfiguriert sein, sprechen aber nur die nächste Adresse an. Und sie haben keinen speziellen Adressbereich. Und es sind Unicast-Adressen mit dem Interface Identifier auf 0 gesetzt. Und der Nutzen ist halt zum Beispiel fürs Load Balancing. Kommen wir nochmal zu unseren Brieftauben. Bei den Adressbereichen. Es kann halt nur das andere Ende des Links adressiert werden. Unicast-Adressen unmöglich zu Link-Local-Adressen zu mappen, laut dem RFC 6214. Und was da auch noch beistand, das war, dass Multicast-Implementierungsversuche zur erhöhten Geräuschübertragung geführt haben und dadurch fehlerhafte Prüfsummen. Wenn wir uns dann mal so die Voraussetzungen angucken für IPv6 und das, was wir bisher gelernt haben, stellen wir fest, also die Fähigkeit, IPv6-Adressen zu senden und zu empfangen, das haben wir schon. Multicast, Was gibt es denn da so für Lösungen? Ich habe ein bisschen recherchiert. Und das eine, was mir aufgefallen ist, was auch schon im RFC 6214 erwähnt worden ist, ist 127-Bit-Präfixes zu verwenden. Ja, kann man machen. Das Problem ist, dass es eigentlich im RFC 6164 spezifiziert und für die Point-to-Point-Kommunikation zwischen Routern gedacht. Das hat ein paar Issues. Es kann nämlich zu Ping-Pong-Issues führen, wenn kein NIBOR-Discovery durchgeführt wird. Oder es führt zu einem NIBOR-Cache-Exhaustion-Angriff. Das heißt, eure Tauben werden endlos hin und her geschickt. Das ist vielleicht nicht so gut. Und es war auch mal verboten tatsächlich. Das Verbot ist aber historisch, das ist aufgehoben worden. Dann seid ihr jetzt wieder dran. Was glaubt ihr, welche dieser IPv6-Adressen sind gültig? Ihr dürft raten, ihr müsst es nicht wissen. Wer ist für A? Glaubt, dass A eine gültige IPv6-Adresse ist? Das sind so ein paar. Wer ist für B? Das sind schon mehr. Wer glaubt denn, dass C eine gültige IPv6-Adresse ist? Ja, wenig. Wer ist für D? Ja, auch einige. Löse ich das Ganze mal auf. Wer A hatte, ich muss euch leider enttäuschen, nach Standard wäre es FE80, dann viele Nullen und dann kommt euer Interface Identifier. Das heißt, ein Subnetz ist da nicht zu bilden. B ist euer Loopback, das heißt, die habt ihr definitiv, das ist auch eine gültige IPv6-Adresse. C wäre auch richtig, tatsächlich, das ist eine Unique Local Adresse. Und D, naja, da können wir uns jetzt drüber streiten, laut RFC ist die tatsächlich nur für Dokumentationen gedacht und darf im Internet auch nicht geroutet werden. Es sind unterschiedliche Adressen. Ja. Es ist für Dokumentation. Kommen wir jetzt mal dazu, Sachen tatsächlich auch auszuprobieren. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass wir eine IPv6 vielen Dank eine IPv6-Adresse haben. Und zwar einmal diese hier und einmal diese hier. Das ist normal, dass man mehrere IPv6-Adressen hat. Dann fangen wir mal an mit einem Ping. Man sollte richtig schreiben. Das ist jetzt nicht hier von uns selber, sondern von einem anderen Gerät. Und es antwortet. Und ich muss euch kurz erklären, ich habe meine Brieftaube mitgebracht. Die vergibt mir gerade IPv6-Adresse und mit der kommuniziere ich jetzt. Ich habe euch jetzt halt die Link-Local-Adresse gezeigt über Ping, aber wir können auch die ULA anpingen und auch die antwortet, wie erwartet. Wir können jetzt aber auch mal sagen, also wir nehmen eine Multicast-Adresse und fragen mal nach allen Rechnern in unserem Netzwerk. Das ist jetzt sehr klein, das sind nur... Ja, ich habe mal wieder ein Leerzeichen zu viel. Das sind jetzt tatsächlich nur zwei Geräte, die antworten, weil in diesem Netzwerk nur zwei Geräte sind. Wenn wir jetzt allerdings sagen, wir wollen wissen, wie viele Router in dem Netzwerk sind, wäre das so. Und da seht ihr, es antwortet nur ein Rechner. Das ist die Brieftaube. Wichtig ist halt, wenn ihr Ping verwendet, dass ihr bei den Link-Local-Adressen und auch bei den Multicast-Adressen halt die Zone mit angibt. Bei der ULA geht es auch ohne. Dann das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist SSH. Das kann man auch mit IPv6 spielen. Und damit hätte ich auch den Beweis erbracht, dass es sich wirklich um eine Brieftaube handelt. Wir können uns auch über die ULA mit der Brieftaube verbinden. Das funktioniert auch. Ist überhaupt kein Problem. Auch hier wichtig, dass ihr auf die Zone mit achtet. Ich habe dann noch einen kleinen Webserver installiert und Curl ist tatsächlich auch noch mal etwas, was man durchaus spielen kann. Bei Curl ist es tatsächlich so, ihr müsst darauf achten, dass ihr die eckigen Klammern mitnimmt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Es gibt jetzt einfach nur ein Status 200 zurück. Das heißt, die Anfrage hat funktioniert. Auch hier, um zu zeigen, dass es geht, zeige ich das nochmal mit der ULA. Auch das ist überhaupt kein Problem. Ihr seid dran. Und zwar will ich von euch wissen, wie ist das jetzt eigentlich mit dem grafischen Webbrowser? Ist A richtig? Webbrowser kommen nur mit Multicast-Adressen zurecht. Ja. Jetzt aber. Tut mir leid. Also nochmal von vorne. Wie seht ihr das? Webbrowser kommen nur mit Multicast-Adressen zurecht. A. Wer ist dafür? Keiner. Okay. Wie ist es mit B? IPv6-Adressen kann man im Webbrowser eigentlich überhaupt gar nicht aufrufen beim grafischen. Auch keiner. C. IPv6-Adressen müssen im Webbrowser zwischen eckige Klammern geschrieben werden. Das sind alle. D. Link-Local-Adressen kann man in einem Webbrowser, also in einem grafischen, nicht aufrufen. Nur ULAs oder GUAs. GUAs sind die globalen IPv6-Adressen. Wer ist dafür? Keiner. Doch? Okay. Dann habe ich euch übersehen, tut mir leid. Hier ist die Auflösung. Und ich will euch das tatsächlich einmal zeigen. Das ist jetzt die Link-Local-Adresse. Schön mit Zone angegeben. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert trotzdem nicht. Es ist übrigens das, was ich erwartet habe. Nehmen wir jetzt mal, wir haben ja eine ULA. Nehmen wir die mal. Und das funktioniert. Also seid vorsichtig, wenn ihr Webseiten programmiert und eine Link-Local-Adresse nur habt. Dann kommen wir jetzt zum Header. Den habe ich euch einfach mal mitgebracht, so als Diagramm. Der ist 40 Byte groß. Bei IPv6 ist er 20 bis 60 Bytes groß, je nachdem, um was für einen es sich handelt. Alles das, was ihr hier orange seht, das gibt es auch in IPv4. Das, was blau ist, das hat sich in IPv6 verändert. Bei den ICMP-Headers habe ich euch das auch mal mitgebracht. Die sind dazu da, um Informationen im Netzwerk auszutauschen. Es gibt da ganz viele Typen. Die ersten sind für Fehler und die letzten sind halt für Informationen. Es ist genauer beschrieben, ich habe euch extra den Link mitgebracht, wenn euch das näher interessiert. Aber ich will da jetzt auch noch mal näher reingehen. Die wichtigsten sind Router Solation Typ 133, Router Advertisement 134, Neighbor Solicitation 135, Neighbor Advertisement 136. Also gerade wenn ihr Neighbor Discovery macht, dann ist die Fragmentierung von IPv6-Headern tatsächlich verboten nach RFCs. Das ist nochmal gut zu wissen. Wozu sind diese ganzen ICMP-Messages eigentlich da? Naja, Routererkennung, Präfixerkennung, aber auch die Parametererkennung in eurem Netzwerk. Sie sind auch wichtig für die Autokonfiguration eurer Adressen und die Adressauflösung. Wo ist der nächste Router, also Next-Hop-Ermittlung? Ob euer Nachbar noch da ist oder ob der Raspberry Pi gesagt hat, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber auch, ob vielleicht Geräte die gleiche IPv6-Adresse plötzlich haben und halt für die DNS-Option in der Router-Advertisement. Aber auch ein Redirect, wenn sich was geändert hat. Das ist jetzt die Router Solicitation Message. Es ist eine Multicast-Nachricht, mit der halt vom Router angefragt wird, wo er sich eigentlich befindet. Es ist halt quasi so in eurem Netzwerk sowas wie, hallo, ist da ein Router? Der Router antwortet dann mit diesem Header. Das ist ein Router Advertisement. Das sendet der auch in regelmäßigen Abständen selber. Und da ist halt schon viel mehr Information drin. Es ist auch sehr zeitkritisch. Da kommen wir später noch zu. Das nächste sind halt die Neighbor Discovery Nachrichten. Das sind Multicast-Adressen, die halt verwendet werden, um andere Teilnehmer zu ermitteln oder halt auch die dazugehörigen Informationen zu ermitteln. Und es gibt auch halt, wird auch oft Neighbor Discovery Protokoll genannt, damit ihr das mal gehört habt. So eine Neighbor Solicitation ist halt das Anfordern von einer Link-Local-Adresse und die Bekanntgabe der eigenen. Wenn das als Multicast verwendet wird, wird es zur Adressauflösung verwendet und wenn es als Unicast-Adresse gesendet wird, dann ist es eine Erreichbarkeitsprüfung. Dann gibt es das Naver Advertisement. Da sagt der Host quasi, hallo, ich bin da. Und es gibt da unterschiedliche Optionen, die halt mitgegeben werden können, je nachdem, ob es eine Antwort ist auf eine Naver Solution oder ob mal der Naver Discovery Cache überschrieben werden muss. In dem Rahmen ist halt auch Naver Unreachable Discovery sehr wichtig. Dass er überprüft halt quasi, ja, ist der Nachbar noch da, lebt er noch, antwortet er noch. Da gibt es unter Linux richtig viele Befehle, da kann man richtig schön viel mit rumspielen. Ich habe euch die hier mal aufgeschrieben. Das ist richtig nice. Dann gibt es noch die Duplicate Address Detection, die soll verhindern, dass ihr Adresskonflikte habt. Also doppelt die vergebene IPv6-Adressen sollen erkannt werden. Wie funktioniert das? Es wird eine Unicast-Adresse ermittelt und die wird verwendet eine unspezifische Adresse als Quelladresse und die ermittelte Unicast-Adresse wird dann umgewandelt als Solicitation-Multicast-Adresse und dann im ICMP-Paket als Zieladresse eingetragen. Und damit wird dann die Naver Solation-Nachricht verschickt. Das ist Pflicht, bei allen Adressen zu verwenden, aber das kann man betriebssystemseitig ausschalten. Das ist die Konfiguration, mit der ihr Duplicate Address Detection unter Linux je nach eurem eigenen Geschmack einstellen könnt. Jetzt seid ihr wieder dran. Ich muss einen Hinweis vorweggeben, hier geht es genau nach dem, was der RFC vorschreibt. Was glaubt ihr, was passiert, wenn die Duplicate Address Detection anschlägt? Das heißt, es wurde eine doppelte Adresse erkannt. A. Wer ist dafür, sollte das Interface deaktiviert werden? Ein paar wenige. B. Sollte ein Systemfehler gelockt werden? Das sind definitiv mehr. Wer ist für C? Wurde ein Interface-Identifier nicht basierend auf der MAC-Adresse gebildet? Könnte vielleicht fortgefahren werden? Ganz wenige. Und wer ist für D? Wird eine neue Adresse generiert? Das sind so gut wie alle. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Im RFC 7527 steht drin, wenn eine doppelte Adresse detektiert wird, dann sollte dem gefolgt werden, was in Sektion 5.4.5 von RFC 4862 steht. Und das ist nur die Übersetzung davon. Ihr seid mit Sicherheit genauso faul wie ich und deswegen lasst ihr euren Computer die IPv6-Adresse bilden. Das macht er mittels SLAC, Stateless Address Auto Configuration. Das wird pro Interface gemacht und darüber wird die link-locale oder auch die globale Adresse gebildet. Das funktioniert nur bei Multicast-fähigen Interfaces. Und es erfordert kein Eingreifen von euch. Dabei wird eine Duplicate Address Detection ausgeführt laut RFC und es werden die lokalen Informationen und das Router Advertisement genutzt. Wenn kein Router vorhanden ist, dann wird nur die Link-Local-Adresse gebildet. Das kann man auch mit DHCPv6 verwenden, dann hat man mehr Kontrolle über die Adressen. Und die Router Solation wird auf allen Router-Multicast-Gruppen ausgeführt, also nicht, dass ihr denkt, das wäre nur eine. Wenn dann ihr einen Präfix bekommt und das mit dem Interface-Identifier nicht zusammenpasst, also nicht 128 Bit ergibt, dann wird keine Adresse gebildet. Wie ist das im Zusammenhang mit unseren Brieftauben. Naja, Naval Discovery ist eigentlich unmöglich. Und das hängt damit zusammen, dass es halt sehr spezifische Zeitvorgaben gibt. Und ich habe noch nicht gehört, dass Brieftauben doch so schnell sind, zumal ihr bedenken müsst, ihr müsst die Header ja noch ausdrucken und wieder einscannen und zwischendurch euer Panzertape von der Brieftaube befreien. Schwierig. Slack steht im RFC, sollte gar nicht erst versucht werden zu implementieren, weil ein stabiler Interface Identifier nicht zu bilden ist. Und ich habe da noch ein paar allgemeine Sachen gefunden, die ich spannend fand. Und zwar, dass es Beweise dafür gibt, dass einige Aryan Carrier, sowas wie Raubvögel, andere Aryan Carriers gegessen haben und dann den Paketinhalt getragen haben. Ich meine, das ist eine ganz neue Methode für Tunnel in IPv4 und IPv6 und umgekehrt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, der Entpackungsmechanismus ist noch nicht klar. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wie ist das jetzt mit IPv6 und IPUAC? Routererkennung. Präfixerkennung, ja, das könnten wir eventuell hinkriegen. Neighbor Unreachable Detection. Router Advertisement, Router Solicitation. MTU könnten wir hinkriegen. Ping, ganz schwierig. Multicast, nein. Duplicate Address Detection, nein. Die DNS-Option im Router-Advertisement würden wir hinkriegen. Slack, Was gibt es denn da für Lösungen? Ich habe da nochmal recherchiert und ich habe da die Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks gefunden. Da wird der Interface Identifier mit Hilfe des Router-Advertisements gebildet. Duplicate Address Detection wird unterstützt, aber nur, wenn Slack benutzt wird. Und es werden keine Neighbor Solation Nachrichten unterstützt. Bei der Adressinitialisierung wird erst die Router Solation Nachricht abgewartet, bevor die Adresse gebildet wird. Naja, passt auch nicht so wirklich. Habe ich nochmal weiter recherchiert. Und mir ist das Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks noch aufgefallen. Da werden IPv6-Adressen als Host-Routen bekannt gegeben und es wird nur kommuniziert mit dem Router. Dort findet dann auch die Neighbor Discovery-Registratur statt und Ziel ist es halt, weniger Nachrichten mit dem Host auszutauschen. Duplicate Address Detection und Neighbor Discovery-Nachrichten werden nur zwischen dem Router und dem Host ausgetauscht. Das könnte eventuell hin klappen, aber naja, ich weiß nicht. Ich habe dann noch ein Real-Life-Beispiel gefunden, was ich total toll fand, nämlich Scenic-Routing. Und Scenic-Routing ist gedacht zur Unterstützung grüner IT, das ist ja gerade total wichtig. Und eure IP-Pakete werden halt so geroutet, dass sie möglichst viel frische Luft bekommen, was ja auch total gesund ist. Und dafür werden Routen basierend auf IPUAC gewählt. Im Scenic Routing gibt es tatsächlich die Option On-Air, die ist vorgesehen. Und es wird immer so geroutet, dass der längste Aryan Carrier Pfad benutzt wird. Das heißt, möglichst viele Brieftauben einsetzen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und habt ihr noch Fragen?
Test, Test. Danke für den Vortrag.
Der Kollege hat die Frage, wo kriegen wir die Brieftauben her?
Hast du eine Idee, warum die Link-Local-Adressen im Browser nicht funktionieren?
Mein Verdacht ist, dass das Prozentzeichen einfach nicht escaped wird.
Hast du unterschiedliche Browser probiert?
Ja. Der einzige, der wirklich funktioniert hat, war Links, aber der ist ja nicht grafisch.
Okay, danke.
Nimmst du bitte das Mikro?
Achso, okay. Welche Routen, zum Publizieren der Routen, was nimmst du für ein Daemon?
Ich habe jetzt bei meiner Brieftaube RadVD eingesetzt, um da mitspielen zu können mit IPv6-Adressen.
Aber mit dem DHCP-Server hast du es noch nicht probiert, oder?
Nein, habe ich noch nicht.
Alles klar.
Hast du Erfahrungswerte mit Prefix Delegation? Also sprich, Fritzbox bekommt vom Provider einen, sagen wir mal, /56/48, je nachdem, wie viel Glück du hast. Du hast aber nicht nur ein Netzwerk zu Hause, sondern mehrere Segmente und musst irgendwo auf einem Linux-Router sozusagen, also Fritzbox kann das Prefix Delegation. Du musst es dann aber auf irgendeinem Linux-Router oder was auch immer weiterverteilen an die anderen Subnetze. Hast du damit Erfahrungen? Falls ja, was setzt du damit dafür ein? Geht das mit RADVD oder muss man da auf DHCPv6?
Also ich gehe davon aus, dass RADVD das kann. Allerdings habe ich es noch nicht durchgespielt.
Okay, danke.
Ich arbeite in der Stadtverwaltung, wir haben ein paar hundert Computer am Laufen. Ich tue mich sehr schwer mit der temporären IPv6-Adressvergabe. Das macht also die ganze Konfigurierung auf der Firewall wirklich zur Hölle. Die ist auch überhaupt nicht unter Kontrolle zu bringen letztlich. Und ich habe mich letztlich dafür entschieden, halt für alle Geräte in einem Sachgebiet oder die so ähnlich sind oder so etwas in der Art Segmente zu machen. Meine Erfahrung ist, dass es nicht möglich ist, per DHCP fixe IP-Adressen an bestimmte Geräte zu vergeben. Es werden im IPv6-Bereich sehr viele Aussagen von den Consultants gemacht, die überhaupt nicht stimmen. Man muss wirklich alles selbst überprüfen und kann eigentlich wenig vertrauen, wenn man es nicht tatsächlich überprüft hat. Also leider, also das müssen wir sowieso machen, aber halt viel Segmentierung ist da jetzt angesagt, wenn ich bestimmte Geräteklassen wie Kopierer oder so etwas nicht ins Internet rauslassen will, das kann ich nicht mit Firewall machen, sondern ich muss Segmente bilden dazu.
Also kann ich dazu sagen, ist genau das empfohlen, ne? Also packt die Dinger einfach in Subnetze, so wie sie getan werden muss, und macht irgendwelche Firewall-Regeln nur auf Subnetze, alles andere bringt euch in Wahnsinn.
Okay, wenn ihr keine Fragen habt, ich hätte noch eine Slide, weil jetzt Mittagspause ist. Basiert auf IPv4, aber ich dachte, das gebe ich euch noch mit. Damit guten Hunger.